Zuerst kommt die Angst, dann kommt der Kult. Schließlich gestaltet der Mensch und schafft Kultur.
Bemerkt der Mythenforscher Hans Heid treffend in seinem Buch Mythos und Kult in den Alpen.
In der Tat waren die Menschen, als sie sich vor rund 6.000 bis 10.000 Jahren in kleineren oder größeren Gemeinschaften niederließen, um gemeinsam Ackerbau und Viehzucht zu treiben, mit machtvollen Phänomenen konfrontiert, die durchaus geeignet waren, in ihnen gewaltige Existenzängste wachzurufen. Gemeint sind Wetterunbilden, Himmelserscheinungen, Klimawechsel und Naturkatastrophen.
Grund genug, jene Mächte, die man als Urheber dahinter vermutete, gütig zu stimmen, etwa durch rituelle Opferhandlungen. Wie aber bewerkstelligte man es, für derart wichtige Rituale den optimalen, sprich gottgefälligen Zeitpunkt zu finden?
Und da man unmöglich jede Kleinigkeit den Göttern überlassen wollte, hatte man daneben die ganz profane Aufgabe zu lösen, angesichts der periodisch wechselnden Jahreszeiten den jeweils richtigen Zeitpunkt für Aussaat, Ernte oder Vorratshaltung zu bestimmen.
Der einzige Kalender, der hierfür in prähistorischer Zeit zur Verfügung stand, war bekanntlich der Himmel, sprich Sonne, Mond und Sterne. Mehr als ein Jahrhundert nach John Aubrey begannen daher die Forscher, sich etwas genauer in den Steinkreisen umzusehen. Diesmal hießen die Werkzeuge nicht Schaufel, Sieb oder Vergrößerungsglas, sondern Maßband, Fernrohr, Winkelmesser und vor allem Geduld. Wer einen möglichen Einfluss der Himmelskörper auf Aufstellungsort und Anordnung der Trilithen und Menhire auf die Spur kommen wollte, musste sich mindestens ein Jahr Zeit nehmen, um die wechselnden Positionen der Gestirne im Hinblick auf das jeweilige Bauwerk zu entschlüsseln.
Und siehe da, plötzlich entdeckte man Fluchtlinien und Symmetrieachsen, die eindeutige Bezüge erkennen ließen. So in Stonehenge, wo zwei signifikante Fluchtlinien exakt auf den Sonnenaufgangspunkt zum Frühlingsbeginn bzw. zur Sommersonnenwende weisen.
Auch in anderen Regionen fand man einen kalendarischen Bezug. Etwa im schweizerischen Valera, wo sich innerhalb eines Steinkreises mehrere von Menschenhand eingeritzte Schlangen und Schalen befinden. Eine der Schlangen berührt mit Kopf und Schwanz je eine Schale. Verbindet man diese Schalen, so weist die Fluchtlinie exakt auf den Sonnenaufgangspunkt am Tag der Wintersonnenwende.
Zu ähnlichen Ergebnissen kam man auch bei einem etwa 6000 Jahre alten Steinkreis im ägyptischen Nabta-Tal.
Ebenso in Callanish auf den britischen Hebriden, wo man gleich eine ganze Reihe von Bezügen auf Himmelsrichtungen, Sonnenaufgangspunkte und sogar Mondbahnen fand.
Ganz anders verhält es sich bei einem Steinkreis auf dem kleinen St. Bernhard-Pass, wo der Horizont rundum von Bergen verstellt ist. Hier boten somit nicht Sonne oder Mond einen Anlass, die 63, je rund 3 Tonnen schweren Brocken die Anhöhe hinaufzuwuchten und in einem Kreis aufzustellen, sondern ein anderer Umstand. Es ist weit und breit der einzige Ort, von dem aus der Mont Blanc, der höchste Berg der Alpen, in seiner ganzen Größe sichtbar wird.
Ähnliche Formationen ließen sich in vielen Gebirgsregionen finden, wie etwa jener Steinkreis auf der Tiroler Kaseralm, von dem aus sich der Blick zum Similaun-Gletscher öffnet, wo man bekanntlich vor Jahren jenen bronzezeitlichen Bergbewohner fand, den wir unter dem Namen Ötzi kennen.
An vielen derartigen Plätzen gilt, was der Publizist Sergius Golovin über prähistorische alpine Kultstätten sagt.
Um heilige Steine aufzufinden, die den gläubigen Menschen früherer Epochen wichtig waren, muss man jeweils nur einen Platz entdecken, von dem aus man die Umgebung gut überblicken und zugleich das Auf- und Untergehen von Sonne und Mond beobachten kann. Mit einiger Wahrscheinlichkeit findet man dort mindestens einen mühsam herbeigerollten, mächtigen Stein.